Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Herzlich willkommen zu unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Und das sind unsere Themen. Wie Corona das religiöse Leben verändert hat. Eine Studie des Pew Research Centers. Das Institut aus den USA hat unter anderem untersucht, wie stark Religionsgemeinschaften im Jahr 2020 von den Corona-Auflagen betroffen waren. Wir stellen die Ergebnisse vor. Das Wunder von Qumran. Ende November 1947 erwarb ein israelischer Wissenschaftler Papyrusfragmente, die Beduinen in Höhlen am Toten Meer gefunden hatten. Die Qumran-Rollen in den Tonkrügen waren eine Sensation vor 75 Jahren. Und die im Dunkeln sieht man nicht. Abschiebehaft in Berlin-Lichtenrade. Dort sitzen sogenannte Gefährder ein. Katholische Seelsorger des Jesuitenflüchtlingsdienstes kritisieren die Lage der Insassen. Seit fast 3 Jahren leben wir jetzt schon in der Corona-Pandemie. Überall auf der Welt haben die Menschen Einschränkungen ihrer Freiheit hinnehmen müssen, damit sich das Virus nicht rasant ausbreiten konnte. Das Pew Research Center, ein Meinungsforschungsinstitut in den USA, berichtet regelmäßig über die Lage der Religionsgemeinschaften weltweit. Genauer gesagt über staatliche und gesellschaftliche Restriktionen gegenüber Religionen. Gestern wurde der 13. Bericht zu diesem Thema veröffentlicht. Dieses Mal gab es einen besonderen Schwerpunkt, nämlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Religionsgemeinschaften. Das Team von Pew hat Daten aus 198 Ländern ausgewertet. Dabei wurden keine Befragungen durchgeführt, sondern öffentlich zugängliche Quellen wie Nachrichten oder Regierungsveröffentlichungen ausgewertet. Meine Kollegin Christiane Florin hat die Studie gelesen und ist jetzt bei mir im Studio. Frau Florin, was sind die wichtigsten Ergebnisse der Studie im Hinblick auf Corona?
Corona hat das religiöse Leben weltweit stark beeinflusst. Das liegt ja schon alleine daran, dass es zur religiösen Praxis in allen Religionen gehört, sich zu versammeln, oft eng beieinander zu stehen, gemeinsam zu beten und zu singen. Und genau das wurde aus Pandemieschutzgründen ja verboten, Stichwort Social Distancing. Laut Pew-Institut haben in rund der Hälfte der 198 Staaten die religiösen Autoritäten die Anti-Corona-Maßnahmen wie Abstand, Masken tragen, Händewaschen unterstützt. In 55 Ländern habe es sogar eine Zusammenarbeit zwischen Staat und Religionsgemeinschaften gegeben, in dieser Hinsicht Corona-Schutz. Aber auch ein wichtiges Ergebnis: in fast genauso vielen Ländern sind religiöse Gruppen gegen die Maßnahmen vorgegangen. In 69 Ländern haben sie bewusst gegen Corona-Auflagen verstoßen. Und interessant, darunter sind Gläubige aller Religionen, also christliche ebenso wie muslimische oder jüdische. Und Regierungen wiederum sind in einem Viertel der Länder gegen Religionsgemeinschaften vorgegangen, die sich nicht an die Maßnahmen gehalten haben. Und zwar mit zum Teil drastischen Mitteln. Das reicht von Verhaftungen über Tränengaseinsatz bei religiösen Feiern bis zur Beschlagnahmung von Eigentum. In den USA, in New Jersey zum Beispiel, wurden 15 Menschen bei der Beerdigung eines Rabbiners verhaftet. Und ein weiteres wichtiges Ergebnis: durch die Pandemie haben sich Feindbilder verbreitet, auch religiöse.
Inwiefern hat Corona Feindbilder befördert?
Bei einem Ereignis wie einer Pandemie wird nach Schuldigen gesucht. Und daran beteiligen sich sowohl Regierungen als auch gesellschaftliche Gruppen. Laut Pew wurden in 18 Ländern religiöse Gruppen, meistens Minderheiten, offiziell, also seitens der Politik, für einen Corona-Ausbruch verantwortlich gemacht. So zum Beispiel in Pakistan schiitische Muslime, die von einer Pilgerreise aus dem Iran zurückkamen, oder auch die Hutterer in Kanada. Und die Beschuldigten haben das als religiöses Profiling zurückgewiesen und Diskriminierung beklagt. Was gesellschaftlich verbreitete Feindbilder anbetrifft, war oder ist die Pandemie ein Superspreader für Antisemitismus. Das wussten wir zwar schon vorher, aber Pew liefert einige interessante Zahlen. Dem Bericht zufolge haben in 39 Ländern, wie es dann in der etwas steifen Sprache heißt, Einzelpersonen oder Organisationen für die Ausbreitung des Coronavirus eine religiöse Gruppe verantwortlich gemacht. Darunter sind 17 europäische Länder. Und in mehr als der Hälfte dieser 39 Länder weltweit werden, wie es dann heißt, die Juden beschuldigt. Der Pew-Bericht nennt Beispiele für Antisemitismus aus Frankreich, aus Großbritannien und verweist natürlich auch auf die wirksamen, wirkmächtigen Verschwörungserzählungen, die digital verbreitet werden und oft einen antisemitischen Kern haben.
Mhm. Sind auch Muslime von diesen Anfeindungen betroffen?
Ja, Corona hat auch islamophobe Strömungen verstärkt, und zwar dort, wo Muslime in der Minderheit sind. In Indien etwa gab es regelrecht Gewalt gegen Muslime unter dem Vorwand, die seien schuld an der Pandemie. In selteneren Fällen werden auch christliche Gruppen angefeindet, etwa die Kopten in Ägypten.
Der Bericht befasst sich ja nicht nur mit Corona, sondern ergibt auch eine Gesamtübersicht darüber, welche Einschränkungen es 2020 für Religionsgemeinschaften gab. Was lässt sich dazu sagen?
Jetzt wird's kompliziert. Pew arbeitet mit zwei Indizes. Erfasst werden zum einen offizielle Einschränkungen, also die Gesetzgebung zum Thema Religion und das Regierungshandeln. Darunter fällt die ganz grundsätzliche Frage, ob oder wem freie Religionsausübung gesetzlich ermöglicht wird. Darunter fällt auch das Verbot, religiöse Symbole oder ein religiöses Kleidungsstück öffentlich zu tragen. Das ist der politische Index. Und zum anderen erfasst Pew auch, wie feindlich eine Gesellschaft Religion ganz grundsätzlich oder einer bestimmten Religion gegenübersteht. Es ist also wirklich ein kompliziertes Verfahren. Und am Ende werden diese untersuchten 198 Länder gemäß dieser Indizes gelistet. Was die politischen Einschränkungen anbetrifft, gelten als besonders restriktiv gegenüber Religionen China, Malaysia, Algerien, Ägypten und Russland.
Wo steht Deutschland in diesem Index?
Deutschland wird zu den Ländern gezählt, deren Regierungen, Religionen moderate Einschränkungen auferlegen. Das könnte einen ja erstaunen angesichts der hohen Bedeutung, die Religionsfreiheit in Deutschland hat. Das hat aber mutmaßlich eben mit den Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 zu tun. Unser Nachbarland Frankreich wird als Land mit starker Restriktion gegenüber Religion gelistet, was sicherlich mit der laizistischen Gesetzgebung zu tun hat. Was den gesellschaftlichen Index anbetrifft, also diese Feindseligkeit gegenüber Religionen, von der ich vorhin sprach, da rangiert Deutschland interessanterweise unter den Ländern mit erhöhter Religionsfeindlichkeit. Das wird erstmal nicht näher erklärt, das dürfte aber mit antisemitischen Vorfällen zu tun haben.
Was bringt ein solcher Bericht?
Listen und Indizes sind natürlich sehr umstritten. Zahlen sind ja auch sehr umstritten. Es kommt ja zum Beispiel darin auch vor, welche Religionsgemeinschaften am meisten verfolgt werden. Ob eher die Christen oder eher die Muslime. Da gibt es ja je nach Untersuchungsbericht, je nach Organisation, die das veröffentlicht, einen ziemlichen Streit. Aber ich finde, man sieht in diesem Bericht, wie unsinnig pauschale Aussagen sind nach dem Muster, die eine Religion ist aufgeklärt, die andere nicht. Ob wissenschaftliche Erkenntnisse zum Coronavirus wahrgenommen werden, beherzigt werden, ob Schutzmaßnahmen befolgt werden, ob religiöse Gruppen sich ganz trotzig für immun halten, ob sie Andersgläubigen die Schuld geben am Virus oder ob sie eher gesellschaftlich versöhnlich wirken, das hängt weniger von der konkreten Religion ab als von politischen Bedingungen und von gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnissen.
Das Pew Research Center, ein Meinungsforschungsinstitut aus den USA, hat die Lage der Religionen unter anderem in der Corona-Pandemie beleuchtet. Christiane Florin stellte die Ergebnisse vor. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Ende November 1947, also vor 75 Jahren, hat ein israelischer Wissenschaftler die ersten antiken Qumran-Schriften erworben. Kurz darauf war der wissenschaftlichen Welt klar, dass es sich um einen sensationellen Fund handelte. Beduinen hatten die berühmten Papyrusrollen und Fragmente in einer Höhle am Ufer des Toten Meeres entdeckt. Die Schriften stammen aus vorchristlicher Zeit und aus dem Jahrhundert nach Christus. Die meisten sind in hebräischer Sprache verfasst und fast alle haben einen religiösen Inhalt. Sie sind sehr bedeutend für die Textgeschichte der hebräischen Bibel und die Entwicklung der Halacha, des rechtlichen Teils der Überlieferung des Judentums. Jan-Christoph Kitzler schaut zurück auf die Zeit der Entdeckung der Qumran-Rollen.
Es ist wie eine Geschichte aus dem Märchen. Mohammed Ad-Dib, ein beduinischer Hirte, war 1947 in den Bergen am Westufer des Toten Meeres auf der Suche nach einem verirrten Schaf, als er in einer Höhle eine Entdeckung machte. So berichtete er es 1961. Zuerst war es dunkel, doch als ich meine Augen ans Licht gewöhnten, sah ich, dass sich zu beiden Seiten der Höhle 10 Krüge befanden. Die Krüge, die sich in der Mitte der Höhle befanden, waren zerbrochen durch die Dinge, die von der Decke fielen. In einem der Gefäße, das mit einem Deckel verschlossen war, fanden sich 3 Handschriften. 2 davon waren zusammengerollt und eine nicht. Der Fund, das wissen wir heute, war eine Sensation. Denn in den Jahren danach wurden bei Ausgrabungen in insgesamt 11 Höhlen die Reste von rund 900 Schriftrollen gefunden. Jonathan Ben-Dov, Professor für jüdische Studien an der Tel Aviv University, berichtet, dass die Autoritäten seines Faches damals die Funde zunächst mit spitzen Fingern anfassten, denn es waren viele Fälschungen im Umlauf.
Now, after 75 years of research, there are things we have learned.
Nach 75 Jahren Forschung gibt es Dinge, die wir gelernt haben. Alle sind sich darüber einig, dass es eine riesige Bibliothek war. Für die alte Welt und besonders für Judäa. 900 Schriftrollen sind eine gewaltige Zahl. Nicht einmal der Tempel von Jerusalem hatte so viele, denke ich. Und sicher wurden die nicht alle in Qumran geschrieben. Tatsächlich wissen wir, dass viele, wenn nicht die meisten Rollen, hierher gebracht wurden. Die Texte stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus und reichen bis ins 1. Jahrhundert danach. Eigentlich, so Professor Ben-Dov, war das ein dunkles Zeitalter, über das man nicht viel wusste. Neben Texten über das Leben der streng religiösen Gemeinschaft von Qumran finden sich in den Rollen viele Texte, die heute so oder so ähnlich zu dem Teil der Bibel gehören, den Christen als das Alte Testament bezeichnen. Ein fundamentaler Text für das Judentum und das Christentum. Die Funde von Qumran zeugen davon, wie alles entstand. Das ist genau in der Phase, wo sich das klassische Judentum herausbildet und kurz bevor das Christentum aufkommt. Es fand damals ein großer religiöser Umbruch im östlichen Mittelmeer statt. Und hier sind wir genau ein Jahrhundert, bevor das alles losging. Wir hatten viel Glück, dass wir dieses Fenster gefunden haben, durch das wir sehen können, wie diese religiösen Ideen entstanden sind. Von Jesus von Nazareth liest man in den Quellen, die seit 2001 vollständig veröffentlicht sind, nichts. Aber dafür erfährt man viel über den Geist, der ihn und seine Zeit geprägt hat. Einen Kanon, welche Texte zu den Heiligen Schriften gehören, gab es damals noch nicht. Deshalb haben die Funde die Bibelwissenschaft des klassischen Altertums revolutioniert. Für Professor Ben-Dov, der selbst eine Kippa trägt, ist das ein Problem für die religiösen Autoritäten des Judentums, aber auch des Christentums von heute.
It's the spirit of the establishment to say that there was no historical development.
Es ist der Geist des religiösen Establishments, zu sagen, dass es keine historische Entwicklung gab. Und hier sehen wir ganz klar, dass alles anders war. Alles wurde diskutiert. Und das, was man für die Fundamente seiner Religion hält, entstand in dieser Zeit und wurde diskutiert. Für einen Wissenschaftler ist das faszinierend. Das religiöse Establishment wird sich damit arrangieren müssen.
Religious establishments will need to come to terms with that.
Auch weil die Forschung weitergeht. Gerade läuft ein Projekt, das auch mit Hilfe der Universität Göttingen versucht, zu einem noch tieferen Verständnis der Schriftrollen vom Toten Meer zu kommen. Auf Zufallsfunde durch Beduinen verlässt man sich schon längst nicht mehr. Hunderte Höhlen gibt es in der Wüste, die nun systematisch untersucht werden. Mit einem Fund wie dem von Qumran rechnen die Forscher aber nicht. Dafür war dieser Fund vor 75 Jahren zu einzigartig.
Die Entdeckung der Qumran-Rollen durch die Wissenschaft im November vor 75 Jahren. Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Israel. Wer in Deutschland kein Aufenthaltsrecht hat, ist verpflichtet, das Land wieder zu verlassen. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn ein Asylantrag abgelehnt wurde. Doch manchmal versuchen die Menschen trotzdem, in Deutschland zu bleiben und tauchen unter. Wer dann durch Zufall erwischt wird, kommt oftmals in Abschiebehaft. Dort bleiben die Menschen manchmal Tage oder Woche, bis sie zurück in ihr Heimatland müssen. In Berlin-Lichtenrade ist ein solches Gefängnis nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz entstanden. Hier sitzen jetzt sogenannte Gefährder ein. Auch sie warten auf ihre Abschiebung. Derzeit haben fast nur die katholischen Seelsorger des Jesuitenflüchtlingsdienstes Zutritt zu dem Gebäude. Und die Jesuiten kritisieren die Lage der Insassen scharf. Thomas Klatt hat mit den Seelsorgern gesprochen.
Personen, die man für gefährlich hält, werden dort in Haft genommen oder in Gewahrsam genommen bis zur Abschiebung. Dabei ist völlig unklar, wer also tatsächlich anhand welcher Kriterien als Gefährder eingestuft wird.
Stefan Kessler, Rechtsexperte beim Jesuitenflüchtlingsdienst, spricht über den Abschiebegewahrsam in Berlin-Lichtenrade am Rande der Stadt. Hier sitzen Menschen, die ausreisepflichtig sind bzw. bei denen geprüft wird, ob sie ausreisepflichtig sind. Die meisten würden beim Besuch in der Ausländerbehörde aufgegriffen, ohne gültige Papiere auf der Straße angehalten oder etwa bei Drogendelikten erwischt, sagt Kessler.
Im Gewahrsam befinden sich sowohl Leute aus Nordafrika, Tunesien, Algerien. Das ist geografisch völlig unterschiedlich.
Manchmal reicht bei Kontrollen aber auch schon das Fahren ohne gültigen Fahrschein. Alle aber werden sie als Gefährder, also wie potenzielle Terroristen oder schwere Kriminelle behandelt. Jesuitenpater Klaus Pfuff ist Vorsitzender im Beirat für den Berliner Abschiebegewahrsam. Als einer der ganz wenigen Nicht-Polizisten darf er hier als Seelsorger hinein.
Der Gewahrsam war ja früher ein Jugendarrest, der umgebaut wurde jetzt eben aufwendig für diese neue Form des Gewahrsams. Das heißt, es sind Einzelzellen. Die Leute sind dort einfach auch ohne Dinge, mit denen sie sich selbst oder andere gefährden könnten. Dass sie eben ihre eigene Abschiebung verhindern wollen. Und von daher ist es alles sehr, sehr spartanisch ausgestattet.
Jeder Gefangene wird streng bewacht. Mal sind die Einzelzellen offen, mal geschlossen. Dann, wenn etwa Aggressionen aufkommen, Fremd- oder Eigengefährdung befürchtet wird. Es gibt keinen Internetzugang, kein Handy. Nur ein Festnetztelefon ermöglicht Anrufe nach draußen. Etwa, wenn jemand Klaus Pfuff als Seelsorger anrufen will.
Es dreht sich alles um die Frage, wann werde ich abgeschoben oder vielleicht auch noch, schaffe ich es, vielleicht doch hier bleiben zu können. Viele davon haben ihr Land vor 10 Jahren vielleicht verlassen und wissen natürlich nicht, wohin komme ich, was passiert dort. Was machen die Behörden dort mit mir? Ich werde ja als Gefährder abgeschoben. Für viele ist es angstbesetzt, dass sie sagen, lieber sterbe ich, tue ich mir selber was an, als dass ich dorthin zurückkehre.
Ein Sozialarbeiter und eine Psychologin kommen einmal in der Woche. Ein Imam kommt nur auf ausdrücklichen Wunsch bei Bedarf, doch der sei bislang nie angefordert worden. Der Jesuitenpater ist hier der einzige Seelsorger im Abschiebegewahrsam. Bislang sitzen hier nur Männer ein. Im Durchschnitt beträgt die Verwahrdauer zwischen 1 und 70 Tagen, so die Erfahrungswerte beim Jesuitenflüchtlingsdienst. Aber wer weiß das schon so genau?
Ich kann da in der Richtung keine Angaben machen, zum Trost auch, weil ich selber nie weiß, was kommt, wie geht die ganze Sache aus. Von daher ist es natürlich immer ein Warten ins Ungewisse.
Zur Ungewissheit des Haftausgangs kommt die Vereinzelung. Während des ganzen Jahres sitzen hier gerade einmal rund 20 Menschen ein. Aktuell sind es 2. Manchmal sitzt hier auch nur ein Mensch ein. Eine Solidarität unter den Gefangenen kann da kaum aufkommen. Selbst das Wachpersonal habe oftmals Mühe, einzelne Insassen psychisch stabil zu halten.
Ich merke halt, wenn mehr sind, ist es auch für das Wachpersonal entlastender, weil die halt miteinander auch reden, weil die halt miteinander etwas tun. Wenn nur einer ist, ist es für das Personal sehr belastend oft, weil sie schauen müssen, dass der wirklich auch bei guter Laune, sage ich jetzt in Anführungszeichen, gehalten wird, dass er wirklich auch nicht abrutscht und psychisch einfach auch nochmal kranker wird.
Für den Jesuitenflüchtlingsdienst ist der verschärfte Berliner Abschiebegewahrsam eine politische und dabei finanziell sehr teure Reaktion auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember 2016. Aber längst nicht jeder, der hier einsitzt, sei ein islamistischer Gefährder. Von den rund 20 Personen pro Jahr müssten 3 bis 4 sogar wieder entlassen werden, weil Formfehler begangen werden, sie gar nicht ausreisepflichtig sind oder das Aufnahmeland sie gar nicht aufnehmen will. Stefan Kessler vom Jesuitenflüchtlingsdienst in Berlin.
Unsere Kritik richtet sich nicht gegen Abschiebungshaft per se. Es mag Fälle geben, in denen es tatsächlich vertretbar sein könnte, jemanden in Abschiebungshaft zu nehmen. Aber der Großteil der Fälle, denen wir bundesweit begegnen in der Abschiebungshaft, hat dort eigentlich nichts zu suchen. Schätzungen sprechen von etwa 50% der Fällen, erweist sich die Haftentscheidung hinterher als falsch.
Es gibt aber auch Befürworter einer strengen Abschiebehaft. So schreibt die Stiftung Wissenschaft und Politik SWP in einer Studie zu Risiken und Nebenwirkungen deutscher und europäischer Rückkehrpolitik aus dem August des letzten Jahres. Vor allem konservative Politikerinnen und Politiker argumentieren, dass Abschiebedefizit oder Vollzugsdefizit untergrabe die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaats. Mehr Rückführungen seien notwendig, um diese wiederherzustellen. In diesem Sinne erfüllen Abschiebungen auch eine symbolische Funktion, indem sie staatliche Durchsetzungskraft signalisieren. Besonders hervorgehoben wird die zügige Rückführung von verurteilten Straftätern und sogenannten Gefährdern. Vor dem Hintergrund extremistischer Gewaltverbrechen der vergangenen Jahre bietet sich die Abschiebung von Gefährdern oder eine hierauf ausgerichtete Absichtserklärung besonders dafür an, innenpolitische Tatkraft zu signalisieren. Und auf Anfrage des Deutschlandfunks teilt die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport mit: Die Abschiebehafteinrichtung für Gefährder Berlin dient ausschließlich dazu, die erhebliche Gefahr für Leib und Leben, für besondere Rechtsgüter der inneren Sicherheit, für den Bestand der Demokratie, die von extremistischen Kräften ausgeht, einzudämmen. Doch beim Jesuitenflüchtlingsdienst bleibt man dabei. Abschiebungshaft löst großes Leid aus. Je länger Menschen sich in einem solchen Gewahrsam befinden, umso größer wird der seelische und körperliche Schaden. Um weitere Missstände zu vermeiden, fordert der Jesuitenflüchtlingsdienst zusammen mit mehr als 50 Organisationen, darunter Amnesty International, Diakonie, Caritas und Pro Asyl, einen besseren Rechtsschutz.
In den Verfahren zur Abschiebungshaft, das heißt in den Verfahren, die vor den Amtsgerichten laufen, gehen die Betroffenen häufig rein, ohne jede Kenntnis von Einzelheiten der Verfahren, ohne jede Kenntnis der Rechtsordnung, häufig auch mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen. Es ist dabei nicht sichergestellt, dass sie vor einer richterlichen Entscheidung auch anwaltlichen Beistand haben.
Organisationen wie der Jesuitenflüchtlingsdienst sind überzeugt, dass es in der Abschiebungshaft immer wieder zu schwerwiegenden Verfahrensfehlern kommt, die meist erst durch anwaltliche Unterstützung korrigiert werden können. Und das betrifft auch etwa die Abschiebehäftlinge am Flughafen BER. Hier soll der Abschiebegewahrsam gegen vielfachen Protest sogar noch ausgebaut werden. Das Brecht-Zitat von denen, die man im Dunkeln nicht sieht, scheint hier besonders angebracht zu sein. Denn obwohl Stefan Kessler vom Jesuitenflüchtlingsdienst ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet ist, kann auch er nicht sagen, wie viele Menschen von der Abschiebehaft pro Jahr betroffen sind. Es gibt dazu keine behördlichen Angaben.
Abschiebegewahrsam in Berlin-Lichtenrade. Thomas Klatt hat mit den katholischen Seelsorgern vom Jesuitenflüchtlingsdienst gesprochen. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft für heute. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich heiße Susanne Fritz. Vielen Dank fürs Zuhören. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Agenda. Das Thema bei meinem Kollegen Michael Röhl. Einmal im Leben etwas für andere tun. Brauchen wir eine soziale Pflichtzeit? Und noch ein Hinweis, heute Abend hören Sie von 20.10 bis 20.30 Uhr eine Sendung aus Religion und Gesellschaft. Da geht es um die Nachfahren der Täufer, genau gesagt um die Hutterer zwischen Tradition und Erneuerung.